SWR 2 Erklär mir Pop. Zeit für ein bisschen Subkultur. Gothic Rock mit Susie and the Banshees.
She falls into frame with a professional couch. But the Polaroids ignite upon seeing their subject.
Bedrohlich, dunkel, nicht wirklich ein guter Laune-Song. Das war ein Ausschnitt aus dem Stück Red Light von Susie and the Banshees. Die britische Band wurde Mitte der 70er Jahre in London gegründet. Sie hatte so etwas wie Kultstatus zum großen Durchbruch über die Insel hinaus, aber hat es eigentlich nicht so richtig gereicht. Udo Dahmen ist Leiter der Mannheimer Popakademie und er erklärt uns in Sachen Pop, was Sache ist. Grüße, Herr Dahmen.
Ja, ich grüße Sie.
Herr Dahmen, Red Light ist nun wirklich kein Schmusesong und auch Susie and the Banshees gehören nicht zur Kuschelrock-Szene, also nichts Gängiges, wollte ich damit sagen. Wie sind Sie denn auf diese ungewöhnliche, sehr eigenwillige Musik gekommen?
Ja, erstens ist Susie and the Banshees tatsächlich eine der Kultbands der Post-Punk-Zeit, also zu Punk-Zeiten gegründet, im Grunde auch mit den typischen Vertretern groß geworden, in der gleichen Szene unterwegs gewesen in London. Aber erstens als Frau und zweitens mit einem ganz eigenen Ansatz dann bekannt geworden, speziell in der ersten Phase nach der eigentlichen Punkzeit, also so Anfang der 80er Jahre. Und der Song kommt aus dieser Zeit. Und viele der späteren Bands wie Joy Division berufen sich auch immer auf Susie and the Banshees. Nina Hagen unter anderem, auch für sie war Susie and the Banshees wirklich ein ganz wichtiges Vorbild. Aber für viele andere eben auch. Und deswegen habe ich es auch mitgebracht, weil solche Bands sind natürlich symbolhaft für eine gewisse Szenerie. Und das kann man an dem Song hier deutlich hören.
Ich habe mir mal ein altes Video angeschaut und Sängerin Susie macht den Goth der 80er, würde ich sagen, alle Ehre. Weiß geschminkt, tiefschwarz gefärbte Haare. Sie war ein heißer Fan der Sex Pistols. Kann man sagen, das hat auch ihren Musikstil beeinflusst?
Absolut. Nicht nur den Musikstil, sondern auch das dahinterstehende Gefühl. No Future, so eine Endzeitstimmung, die ja durchaus in der Punkszene geherrscht hat und die dann eben auch zu einer Art von Eskapismus in der Goth-Szene geführt hat, weil sie ist ja eins der Originale dessen, was später Gothic war. Den Namen gab es ja am Anfang noch gar nicht, wurde aber dann sehr schnell dazu erfunden. Und das Spannende ist einfach, dass sie in der Lage war, auch einen großen Fankreis um sich herum zu bilden in London, die dann auch sich ähnlich geschminkt haben, die ähnliche Musik gemacht haben, düster und auch in ihren Texten eher mit einem gewissen schwierigen Umfeld umgehend.
Ja, schwierig. Also Susie war auch immer mal für einen Skandal zu haben, insbesondere als sie dann mal Hakenkreuzschmuck getragen hat. Was ist oder was war sie damals für so eine Type?
Ja, das ist immer die Frage. Also Brian Jones von den Rolling Stones hat sich ja auch irgendwann mal in einer Nazi-Uniform abbilden lassen. Das ist aus heutiger Sicht, glaube ich, kaum verständlich, weil das würde heute überhaupt nicht möglich sein. Aber damals war das eine Protesthaltung gegenüber denjenigen, die eigentlich aus dieser Zeit kommen. Und das ist eben bei ihr auch zu sehen. Und sie ist natürlich jemand, der sich ja auch Nachtkultur als einen Bestandteil ihres Lebens verinnerlicht hatte und damals eben auch auf allen Konzerten zu finden war, die von Gleichgesinnten gespielt wurden.
Angefangen hat die Band Susie and the Banshees als Punkband, die dann auch die Gothic-Szene beeinflusst hat mit dem Album Kaleidoscope und Red Light, änderte sie dann aber ihren Stil und sie wurde zum Vorreiter des New Wave. Warum eigentlich oder woher kam dann dieser Stilwechsel?
Dadurch, dass die Band gewechselt hat, eigentlich war es eine neue Band mit Kaleidoscope, die zusammenkam und die eben andere Mitglieder hatten. Und ganz entscheidend war Budgie, der Schlagzeuger in dem Zusammenhang, der auch einen eigenen Stil hervorgebracht hat. Und dann auch in der Verwendung von elektronischen, den frühen elektronischen Zusammenhängen in ihrer Musik. In dem Song hier ist dann zum Beispiel so ein früher Roland Compo Rhythm, der damals wirklich up-to-date war, der benutzt wird. Und sie benutzt gleichzeitig eben auch einen Sound von einem Camera Rewinder, speziell in diesem Song, und baut daraus den Rhythmus. Das war eine sehr, sehr frühe Art und Weise, damit umzugehen. Und daraus hat sich ja eine komplette elektronische Szene entwickelt, wenn wir daran denken, dass dann im Nachgang ganz unterschiedliche Musiken entstanden sind, bis hin zu Depeche Mode und vielen anderen Bands, die ganz stark auf die elektronische Musik aufgebaut haben.
Sie haben es gesagt, es war ein ganz spezieller elektrischer Sound. Und da verschaffen wir uns jetzt nochmal einen kleinen Eindruck. Hier hat man es ganz deutlich gehört, dieses Kameraklicken. Es geht um ein Fotoshooting. Was steckt denn hinter diesem Song?
Es ist halt tatsächlich so, dass sie beschreibt die Modeszene, vor allen Dingen die Modelszene. Und es bleibt bei einfach einer Beschreibung dessen, was dort passiert. In den 80er Jahren, muss man wissen, vor allen Dingen in den frühen 80er Jahren, war die gesamte Modelszene so en vogue. Viele junge Frauen wollten in diese Modelszene und die war Teil eigentlich des gesamten popkulturellen Auftritts, den wir erleben. Es bleibt unklar an der Stelle, ob sie damit ausschließlich die Modelszene meint oder auch auf gewisse Weise die Pornoindustrie.
Modelszene, das klingt ja eigentlich sehr aufregend, aber dieser Song ist ja doch sehr monoton, dieser ständig gleiche Elektro-Sound, diese Elektro-Dance-Atmosphäre. Was ist dann trotzdem das Besondere an diesem Sound? Was hat ihn damals auch so revolutionär gemacht?
Ja, das ist genau dieses stoische, gleichbleibende Element. Das war sehr typisch für viele Songs in der Zeit. The Cure war Robert Smith, der Gitarrist, war ja auch Aushilfsgitarrist in der Band eine Zeit lang, bevor er selber bekannt wurde und auch parallel dazu. Und da hören wir auch eben 17 Seconds oder bestimmte Dinge, also bei ihm, die eben auch sehr stoisch, sehr monoton bleiben und genau das Monotone als ein Stilmittel erheben.
Insgesamt hat die Band 11 Studioalben und 20 Singles veröffentlicht und sie galt eben als eine der wichtigsten frühen alternativen Rockbands. Sie haben es auch gesagt, sie hatte auch Ausstrahlung und Wirkung auf Nina Hagen zum Beispiel. Trotzdem muss man sagen, bei uns ist sie nicht so wirklich bekannt geworden. Woran lag das?
Ja, möglicherweise fehlt dann da der Hit, der das Projekt Susie and the Banshees so weit heraushebt, dass es spannend wird, weil die Texte waren ja damals vielleicht für viele gar nicht so verständlich im Englischen und die Art und Weise zu singen und auch eine Szene wiederzugeben, die in London zum Beispiel in der Nachtszene damals ganz normal war und das erschließt sich dann für Menschen nicht, die nicht in der gleichen Situation leben.
Kann das vielleicht auch eine Rolle gespielt haben, dass die Besetzung auch öfters gewechselt hat?
Das spielt dann möglicherweise auch eine Rolle. Natürlich, eine Band zusammenzuhalten wäre gut, aber wenn der Erfolg nicht ganz so groß ist, ist es oft auch schwierig.
Sängerin Susie hat dann doch noch eine Solokarriere versucht. 2014 konnte sie an ihre Erfolge anknüpfen?
Letztendlich nicht in der Art, weil natürlich die Zeit geht weiter und dadurch, dass in der Frühphase auch kein ganz großer Hit dabei war, ist es dann ein bisschen schwierig.
Trotzdem ein interessantes Stück Red Light und Wegweisen von Susie and the Banshees. Vielen Dank für diesen speziellen Ausflug in die Gothic- bzw. New Wave-Szene an Udo Dahm. Er ist Leiter der Mannheimer Popakademie.
Danke auch.